Unter diesem Motto stellt QS24 unter regelmäßigen Aussendungen eine Basismedizin dar, die auf den elementarsten Säulen basiert, die das Leben ausmachen. Reine Luft, sauberes Wasser und eine ausgewogene Ernährung. Diese drei Säulen des Lebens und der Gesundheit gehören nach unserer Auffassung in jegliche wissenschaftliche und medizinische Behandlung. Sie stellen aber auch die Grundlage eines gesunden Lebenswandels dar, auf dem alles weitere aufbaut und sollten daher in eine erfolgreiche Prävention mit einbezogen werden. QS24 ist es ein Ansinnen, mit diesen Staffeln umfassend zu informieren, damit sie sich ein eigenes Bild machen können. Wir müssen allerdings darauf hinweisen, dass wir trotz unserer Recherche und die Überprüfung der jeweiligen Inhalte keine Haftung übernehmen können. Die Sendungen stellen keine medizinische Beratung dar. Sollten Sie medizinischen Rat einholen wollen, konsultieren Sie bitte einen qualifizierten Arzt oder Therapeuten Ihres Vertrauens. Wir wünschen Ihnen viel Spaß und eine gute Unterhaltung. Ihr QS24-Team.
Also entstanden ist es vor 40 Jahren länger in der Arbeit mit Thorvald Detlefsen an dessen Institut in München. Da haben wir eine ganz eigenartige Erfahrung gemacht. Wir wollten die Psychotherapie deutlich verkürzen. Ich hatte eine Analyse hinter mir, hunderte von Stunden, mit dem Ergebnis, dass meine Mutter schuld war. Das ist ja lächerlich. Ja? Also die hat sich bemüht, im Nachkriegs-Berlin das Beste draus zu machen, aus einer schwierigen Situation. Und das war nicht ganz leicht. Und hat ihr Studium abgebrochen, weil ich auf dem Weg war, kann ich ja nur dankbar sein. Aber einiges ist auch schiefgegangen, keine Frage. Und das kann nicht das Ergebnis einer Psychotherapie sein, ja? Dass jemand anders schuld ist. Das ist ja die reine Projektionsorgie. So, das hat mich ja sehr wenig befriedigt. Und dann dieses unendliche Ende. Ich habe mal nach 150 Stunden gefragt, wie lange das noch geht. Dann hat sie gesagt, du willst doch nicht im Widerstand abbrechen, oder? Nein, mir war es langweilig, ehrlich gesagt. Ja, ich musste mit Nachtdiensten musste ich diese Analysestunden verdienen. Und ich musste mehr als eine Nacht Nachtdienst machen, um eine Analysestunde zu kriegen. Ich fand das keine gute Relation. Auch hat mich gestört, dass sie oft zu tief geatmet hat. Das konnte ich kaum von Schlafen unterscheiden. Und mir war es auch ein bisschen langweilig, weil es halt immer dasselbe war. Ja, sie war halt Jungianerin und dann ging es halt um ödipale Sachen und so weiter. Ich wusste natürlich ziemlich genau, was sie fasziniert oder was sie toll findet. Aber für mich war das dann schon langweilig. Und so, das war eine weniger günstige Vorerfahrung. Zu der gleichen Zeit war Detlefsen mit der Reinkarnationstherapie auch nicht mehr so total zufrieden. Also haben wir da angefangen, Dinge zu verbessern, diese Hautwiderstandsmessmethode und so weiter. Und dann vor allen Dingen auch haben wir gemerkt, dass Münchner Patienten einfach nicht in derselben Zeit es schaffen wie auswärtige Patienten. Wir haben gemerkt, dass verstopfte Patienten einfach das auch nicht schaffen. Wir wollten die Therapie verkürzen. Ja, haben wir die immer mehr runtergekürzt. Gesagt, wir machen dann nur noch 6 Wochen, dann nur noch 4 Wochen, einen Monat lang, 3 Wochen. Dann haben wir gemerkt, das geht jetzt nicht mehr. Wenn man eine aufdeckende Psychotherapie macht, auch mit Hautwiderstandsmesser, braucht das schon so einen Mondzyklus, einen Monat, einen knappen Monat. Und aber was machen wir mit den Münchner Patienten und mit den verstopften Patienten? Die schaffen es einfach nicht, in einem Mondzyklus da durchzukommen. Und wir haben auch nicht so ganz verstanden, woran liegt das. Bei Münchner Patienten haben wir es dann schnell geklärt. Das lag daran, dass die immer wieder nach jeder Sitzung in ihr Feld eingetaucht sind. Ja, das Feld, in dem sie krank geworden sind. Und hatten sich bis zur nächsten Sitzung völlig regeneriert. Die machten das ja nicht 4 Wochen am Stück. Die machten das über Monate hin. Jede Woche eine Sitzung oder 2. Und in der Zeit haben die sich immer wieder erholt von der letzten Sitzung und kamen, wir waren als Therapeuten so eine Sisyphus-Arbeit gewohnt schon. Wir rollen den Stein hoch und ja, bevor er ganz oben ist, zack, rollt er wieder runter. Na, nächste Sitzung. Also haben wir den Münchner Patienten gesagt, sie müssen auch ins Hotel gehen, in die Pension für 4 Wochen. Dann machen wir das am Stück, jeden Tag 2 Stunden, 120 Minuten. Das war die Lösung für die Münchner Patienten. Dann ging das in der gleichen Zeit. Und bei den Verstopften haben wir einfach angefangen zu sagen, okay, ich bin Arzt, also kann ich denen auch entsprechende naturheilkundliche Abführmittel verschreiben. Das habe ich dann gemacht, das hat geholfen. Also es war irgendwie plötzlich ein Zusammenhang da. Wenn die sozusagen in der körperlichen Unterwelt loslassen können, können die auch in der Schattenwelt besser loslassen. Das war uns damals aber nicht ein besonders vertrauter Gedanke. Heute ist das so selbstverständlich, ne? Aber damals haben wir irgendwie gestaunt darüber. Dann habe ich aber selbst schon gefastet, habe ich gedacht, ach, lass die fasten. Das ist eigentlich sowieso die bessere Methode. Dann automatisch sorgst du für Darmreinigung und lernst auch so richtig loslassen. Und das war ein totaler Erfolg. Also plötzlich waren die Verstopften nicht mehr verstopft und die Therapie lief wie bei den anderen. Das hat dann wieder dazu geführt, dass die anderen Therapeuten, das waren ja 6, 7 Therapeuten dort, dann irgendwann gesagt haben, du, das können wir so nicht machen, deine Patienten fasten und die sind viel besser dran als unsere, du musst denen auch das Fasten beibringen. Dann habe ich jede Woche x-mal dieselbe Einführungsstunde gehalten, immer ins Fasten, das war mir total langweilig. Dann habe ich eine lose Blattsammlung gemacht, 12 Klarsichthüllen, 24 Seiten und habe das mal 5 denen ausgeteilt, dass die sich das durchlesen konnten. Und nur wo sie Zweifel hatten und Fragen, da habe ich das dann in 10 Minuten geklärt. So, das war der Anfang von Bewusstfasten. Das fand Detlefsen unästhetisch und wollte dann, dass ich ein Buch draus mache. Habe ich dann gemacht. Das war 1979, war das Buch Bewusstfasten, gibt es heute noch. Also völlig anders, total neu eigentlich. Und aus diesem Gedanken heraus, dass wenn wir die untere, körperliche Unterwelt in Gang bringen und da Verdauung in Gang kommt, dann fällt es auch viel leichter im übertragenen Sinn zu verdauen. Dann fiel mir noch auf, das ist ja auch von der Signatur her ganz gleich. Ja, wenn ich euch ein Bild mache vom Gehirn, von diesen ganzen Windungen des Gehirns und ein Bild von diesem Bereich hier, des Dünndarmkonvolut, diesen ganzen Windungen, dann kannst du das als Laie, ein paar hier können schon unterscheiden, aber ein Laie kann das gar nicht unterscheiden, der weiß nicht, ist das Dünndarm, ist das Gehirn. Das eine muss halt die materiellen Dinge verdauen, das andere die immateriellen Eindrücke sozusagen. Ja, da sind so ein paar Dinge wie Kurzschlüsse oder der Groschen ist gefallen bei mir. Dann habe ich das versucht, auf andere Dinge zu übertragen. Mal zu schauen, ist das vielleicht bei anderen Symptomen, Problemen ähnlich? Und es zeigte sich, das ist sehr ähnlich. Das war eine total spannende Zeit für mich. Da habe ich wirklich enormen Spaß dran gehabt. Ich habe mir auf jeden neuen Patienten gefreut und immer geschaut, gibt es da auch so eine Parallele zwischen körperlichen Themen und seelischen Themen? Die gab es dann relativ häufig. So ist dann mal Krankheit als Weg entstanden. Das war so mein zweites Buch. Und Detlefsen wollte ein neues Buch machen. Und der musste nach Ibiza fahren wegen seiner Frau, das mochte er nicht. Und dann hat er gesagt, kommen Sie doch mit, dann können wir es uns da schön machen, während die da am Strand glühen. Und so haben wir es dann auch gemacht, so entstand das. Zu der einen Frage dazu. Also das ist historisch gesehen so entstanden. Was ist heute der Unterschied zu der Medizin, wie wir sie kennen? Die spricht ja heute auch manchmal von Psychosomatik. Nicht, dass es sie meint, aber sie spricht davon. Und der Anspruch ist da. Man ziert es sich auch ein bisschen damit, dass man Psychosomatik macht. Vom Denken her ist ein großer Unterschied. Die Medizin hat ein reines Ursachendenken. Ja, da ist die Ursache immer in der Vergangenheit und die wirkt immer auf die Gegenwart. Das ist so, das muss so auch sein, ne? Wenn man diese Causa Efficiens, heißt die, nimmt. Von Aristoteles stammt diese Unterscheidung. Und der hat aber 4 Ursachen eingeführt damals. Ja, das ist heute gar nicht mehr so vielen Menschen so vertraut. Bis zu Aristoteles gab es dieses Ursachendenken einfach nicht. Die Menschen haben in Analogien gedacht. Ja, also Platon, Höhlengleichnis, kennen hoffentlich die meisten. So, also das war eine Analogie. Der wollte damit beschreiben, das, was er da in der Höhle sah, wo man nur Schattenrisse sah. Das ist ein Abbild von dem, was in der Welt passiert. Und nur die sich aus der Höhle befreien und sehen, wie es wirklich ist, dass die Welt bunt ist, können die wirkende Wirklichkeit wahrnehmen. So, er hat ein Gleichnis gemacht. Das hatten aber vor ihm auch schon einige gemacht. Eigentlich alle Religionsstifter haben mit Gleichnissen gearbeitet, um den Menschen was bewusst zu machen. Ja, wenn du da kausal logisch dran gehst und sagst, also Gleichnis vom Weinberg, damit habe ich nichts zu tun. Ich trinke keinen Wein, ich habe keinen Weinberg, damit habe ich nichts zu tun. Dann hast du es nicht ganz verstanden. Da will Christus mit dem Gleichnis etwas sagen, was für alle gilt, ja, was man auf alles beziehen kann. Ja, das ist diese berühmte Geschichte, heute ist sie wieder berühmt, weil sie so mit einer modernen Thematik zu tun hat. Einer fängt um 6 Uhr morgens an, beim Weinberg zu arbeiten, einer um 10 Uhr, einer um 14 Uhr, einer um 16 Uhr und so ein Schlawiner, der kommt um 17.45 Uhr, weil er weiß, um 18 Uhr ist Dienstschluss. So, und dann war die Frage der Entlohnung. Und dann fragen die Jünger Christus, wie sollen die entlohnt werden? Und er sagt, die kriegen alle den gleichen Lohn. Die Jünger sind entsetzt, weil das ist ja nicht irgendwie fair oder gerecht. Aber er sagt ganz lapidar, weil die alle die gleichen Bedürfnisse haben. Ja, das ist das Gleichnis vom Weinberg. Damit könntest du, wenn du jetzt analog denkst, zum Beispiel Götz Werners bedingungsloses Grundeinkommen, ohne weiteres argumentieren. Alle Menschen haben dieselben Bedürfnisse, brauchen auch eine Grundausstattung an Geld. Das wäre eigentlich leicht zu verstehen. Aber die große Mehrheit der sogenannten Christen wollen das oder können das nicht verstehen. Ja, die wollen das anders machen. Eben wie im Kapitalismus üblich. Wer viel gearbeitet hat, kriegt viel Geld. Wer wenig hat, wenig. Egal, was der für Bedürfnisse hat. Da kann der auch zugrunde gehen daran. Das ist egal. In unserer Welt. Nun haben wir das schon ein bisschen abgefedert bei uns in Amerika. In den USA ist das noch so. Da sterben Leute, weil sie sich das Insulin nicht leisten können. Das finden die Amerikaner auch nicht besonders. Man merkt so am Rande, okay, die Pharmaindustrie folgt nicht den Regeln des Kapitalismus. Ja, dort hat es ja eine unglaubliche Diabetes-2-Welle gegeben. Da hat die Hälfte der Bevölkerung metabolisches Syndrom und natürlich Millionen kriegen dann Typ-2-Diabetes. Und da müsste man ja denken, wenn jetzt so viel mehr Insulin verbraucht wird, gehen die Preise runter. So hat man es uns mal beigebracht. Aber der moderne Kapitalismus funktioniert schon gar nicht mehr so. Ja, die amerikanischen Pharmakonzerne haben es wirklich geschafft, in 11 Jahren, wo der Insulinbedarf enorm gestiegen ist, den Preis zu verdreifachen. Ja, das ist nicht nur unmenschlich und unchristlich, es ist auch nicht dem Kapitalismus entsprechend. Aber die Pharmakonzerne sind ja außer Rand und Band. Das neue Mittel in den USA kostet jetzt 2,1 Millionen Dollar. Da können nur noch Millionäre sich leisten. Aber das macht den Amis auch nichts, weil die haben ja schon kein Problem, wenn die Leute sterben, weil sie kein Insulin kriegen mehr, weil es zu teuer ist. Für uns ist schon ein Problem. Ich habe es schon mal angedeutet. Ne? Kymria, das neue Mittel von Novartis, kostet 370.000 Schweizer Franken. Erstbehandlung. Das schafft nicht mal das Schweizer System, sagt der Herr Inderbichen oder wie er heißt, der ist zuständig für die Pharmazuordnung und so weiter. Genehmigt ist das schon, das Mittel. Nur bezahlen können es die Schweizer Kassen nicht. Und wenn die Schweizer Kassen es nicht bezahlen können, kann das keine österreichische und erst recht, naja, kann man so nicht sagen, auch keine deutsche, sagen wir mal. Die sind in einem viel schlechteren System. Gut, das sind die Verwerfungen unseres Systems. Trotzdem sind wir den Grundfesten dieses Systems komplett treu geblieben. Bei uns zählt nur die Ursache aus der Vergangenheit auf die Gegenwart zielend. Das ist nicht Aristoteles. Aristoteles kennt 4 Ursachen und will auch, dass alle 4 immer benutzt werden. Das ist etwas, da ist gar kein Zweifel dran, wenn du das bei ihm anschaust. Also der sagt, okay, es gibt eine Ursache aus der Vergangenheit auf die Gegenwart wirkend, aber es wirkt doch eine aus der Zukunft auf die Gegenwart zurück. Das ist die Causa Finalis. Und es gibt auch noch eine Ursache, das ist eine Musterursache. Ja, da kommen wir heute wieder so ein bisschen näher über Rupert Sheldrake und die morphogenetischen Felder. Und da gibt es eine Materialursache, die ist unstrittig. Wir brauchen natürlich eine Anatomie, Physiologie, Biochemie, das sollte man schon können. Wenn wir das jetzt auf ein anderes Beispiel beziehen, wird es sehr deutlich klar. Klarer als vielleicht in der Medizin. Ja, irgendein Sportereignis. Ja, kannst du nehmen, was du willst, Fußball. So, sagen wir mal, Ball liegt auf dem Elfmeterpunkt. 1 für die Deutschen, gute Situation, die sich vielleicht erinnern. Das ist, glaube ich, 1974. Rom, Andi Brehme ist der Spieler und plötzlich rennt der los, haut auf den Ball drauf und wir fragen mal, warum. Also, bin mir nicht ganz sicher mit der Jahreszahl, aber könnte sein. So, warum rennt der los? Ich meine, warum haben die nicht 90 Minuten angeschaut, wenn sie es analysieren, weil es geht nicht mit der Wissenschaft. Du kannst nicht 22 Akrobaten da und dann auch einen Linienrichter, Schiedsrichter nehmen. 90 Minuten, das schafft die Wissenschaft gar nicht. Die muss mit der analytischen Methode, Analyse heißt zerschneiden, die Dinge zerschneiden in kleine Portionen. Und diese paar Sekunden, wo der Ball auf dem Elfmeterpunkt liegt und der Stürmer losrennt und draufhaut, die können wir rausschneiden und sagen, okay, warum rennt der? Und wenn du dann die Causa Effizienz bemühst, die heute die einzig gültige in der Medizin ist, in der Naturwissenschaft, dann musst du eine reproduzierbare Ursache finden. Also eine Ursache, die immer wieder dieselbe ist. Ja? Warum liegt der Ball da auf dem Elfmeterpunkt? Warum rennt der? Was könnte ein Sportverständiger sagen? gab es ein Foulspiel. Aber das geht eben nicht, weil es könnte auch ein Handspiel gewesen sein. Rückgabe zum Tormann im 16-Meter-Raum und. Da gibt es viele Möglichkeiten, dass ein Elfmeter gepfiffen wird. Also, dann brauchen wir etwas Reproduzierbares und das ist ohne Zweifel der Pfiff des Schiedsrichters. Aber für einen Sportinteressierten ist es schwer nachzuvollziehen, dass dieser Mann Andi Brehme 20 Jahre trainiert hat, nur wegen dem Pfiff. Das kann man sich ja schwer vorstellen. Das reicht irgendwie nicht. In der Situation ist völlig klar, der wollte ein Tor schießen, um Weltmeister zu werden, um Deutschland zum Weltmeister zu machen. Hat er auch geschafft. So, das ist ja eine eigenartig deutlichere Ursache. Ne? Also das kann man sich auch vorstellen, dass der 20 Jahre trainiert hat, um dann mal der Held bei einem Weltmeisterschaftsendspiel zu werden und Deutschland zum Weltmeister zu machen. Das ist aber eine Causa Finalis, weil das ist ja noch gar nicht passiert. Wenn der rennt, ist das in der Zukunft. Also da wirkt die Zukunft, der Wunsch, ein Tor zu schießen und Weltmeister zu werden, zurück auf die Gegenwart. Aber ganz entscheidend beim Fußball. Das ist die Causa Finalis, die muss dazu. Und bei allem muss die dazu. Und dann ist noch was anderes. Warum legt er den Ball nicht bei 7 Meter hin? Da wäre es für ihn viel einfacher, ein Tor zu schießen. Das darf er aber nicht. 7 Meter wäre Handball. 11 Meter ist Fußball. Das sind die Regeln des Fußballs. Die müssen eingehalten werden. Der kann auch nicht hingehen und den Torwart K.O. schlagen. Dann wären seine Chancen auch besser. Das gehört auch nicht zum Regelwerk. Ja, der muss sich an die Regeln halten. Das ist die Causa Formalis. Die Musterursache. Okay. Also, die ist durch die Fußballregeln gegeben. Und natürlich braucht es dann Rindsledertotem oder Plastik, weiß nicht, ob das damals schon Plastik war, heute ist Plastik, der braucht Muskeln, da braucht es einen deutschen Sportrasen, ist überall derselbe, deutscher Sportrasen, der ist einfach so robust, für Fußball geht das. So, dann hast du 4 Ursachen und dann kannst du dieses Geschehen ein bisschen besser beschreiben. Also der rennt los, weil der Schiedsrichter gepfiffen hat, das bleibt richtig und notwendig. Wenn der vorher losläuft, gilt das nicht. Wenn der gepfiffen hat, der rennt nicht los, wird es auch ein Problem. Das ist schon eine Ursache. Aber die wichtige Ursache ist, glaube ich, verständlicherweise, dass der ein Tor schießen will, Weltmeister werden will. Und dann braucht es natürlich die Regeln des Fußballs. Und nur den Fußball und die Muskeln, den Rasen, haben wir 4 Ursachen, könnten das besser verstehen. Die Schulmedizin besteht aber auf dieser einen Ursache, nur dem Pfiff. Was anderes akzeptiert die nicht. Die deutende Medizin akzeptiert aber dieses Zurückwirken aus der Vergangenheit, aus der Zukunft auf die Gegenwart, die Causa Finalis. Die ist ganz wichtig. Und auch die Musterursache. Ja, in der Wirklichkeit gibt es die auch. Bei diesem Spiel gab es eine verblüffende Mustergeschichte, die wenigsten begriffen haben. Es war ja ein Spiel, wo man eigentlich gar nicht wusste, wie sind die da hingekommen, dieses Endspiel. Die Deutschen waren so schlecht, die deutschen Jungs, die haben einen Trainer gewählt, der überhaupt kein Trainer war. Den haben sie dann auch Teamchef genannt, Herrn Beckenbauer, den letzten deutschen Kaiser. Ne? Mit dieser Kaiseraura. Der hat eine Kaiseraura. Ist mal irgendwann aufgeflogen, dem haben sie keine Strafzettel zugestellt. Die hat jemand verschwinden lassen von der Polizei. Dafür ist er rausgeflogen, der Polizist. Der wurde dann beim FC Bayern angestellt. Kein Problem in Bayern, ne? Da läuft das irgendwie schon. Da wusste Beckenbauer auch gar nichts davon, da braucht er nichts machen. Der Polizist hat es einfach unseriös gefunden, dem letzten deutschen Kaiser Strafbefehle zuzustellen. So, das sind Felder, die da wirken. Um den rum ist so ein Feld der Unantastbarkeit. Wenn man das Spiel anschaute oder diese ganze Weltmeisterschaft, war das ja ein Unikum. Die Jungs haben sich da ins Finale gestolpert. Ja, die waren nicht gut, die haben kein einziges gutes Spiel abgeliefert. Die waren zum Schluss im Finale und alle Welt hat gesagt, ja, ist Schluss. Ich weiß nicht, hatte ich schon mal erzählt? Nee, vom letzten Kurs war das, Ende des letzten Kurses, ähnlich. Naja, also, wie war das möglich, könnte man fragen. Aber wie war das überhaupt möglich, dass die das Finale gewonnen haben? Da war auf der anderen Seite Diego Maradona, der beste Fußballer der Welt. Und die Deutschen hatten diese Stoppler. Und alle Welt, alle Fußballwelt wusste, jetzt ist aber Schluss mit der Serie. Und dann gewinnen die 1-0. Und das war ganz interessant, die Auflösung dann. Also mich hat Sport immer interessiert, weil ich ja auch welchen gemacht habe, viele auch betreut habe. Und diese Hintergründe, die psychologischen, sind ja da ganz spannend. Wie das Spiel zu Ende war, lief der Kaiser da auf dem Rasen völlig unbehelligt. Da hat sich kein Reporter hingetraut zu dem. Also Beckenbauer kennt die Söhne und mit ihm wissen Schriftverkehr. Der weiß, wie man Taoismus buchstabiert. Ja, der war ja schon immer irgendwie ein bisschen anders. Ne? wenn die alle so aussahen wie aus der Drecklache und er ganz wie aus der Waschmaschine. Und ein Journalist hat ihn gefragt, was da los ist, ob er nicht viel Einsatz bietet. Und er einfach gesagt, Fußball wird oberhalb der Grasnarbe gespielt. Dann war das mal geklärt. Ne? Wie der hat ja praktisch jeder Sekretärin des Deutschen Fußballbundes ein Kind gemacht und sie auch anständigerweise geheiratet. Das war zur gleichen Zeit hat mal Boris Becker eine Schrankaffäre mit Samendiebstahl gehabt. Die ganze Welt hat über den gelacht. Beckenbauer hat auch wieder gerade eine schwangere Sekretärin. Und auf die Frage, wie er da angesprochen wurde, hat er gesagt, der liebe Gott freut sich über jedes Kind. Und dann war aber mal ein Schlusspunkt im katholischen Bayern. Und ich glaube auch in dem Rest der Welt. Was soll man dagegen sagen? Der liebe Gott freut sich über jedes Kind. Und ein Kind vom Kaiser ist doch wohl kein Problem. War auch nie eins. So, der lebte, wie soll man sagen, auf einer anderen Ebene. Wenn man sah, wie der einen Ball, der aus 80 Meter Entfernung kam, so sanft aufgenommen hat, der musste den nicht stoppen, so irgendwie peng. Und dann der hat ihn so aufgenommen und dann dahin geschubst, wo er hingehört hat. Er war kaum verletzt, weil der Ball war immer schon wieder weg, wenn der andere kam, der Stürmer. Der hatte so eine Arroganz, hat man das genannt, am Anfang seiner Karriere. Später war es nur noch Kaisertum.
Künstler,
genau. Also man hat ihn auch gefragt, warum er so selten Kopfball spielt. Warum hat er drauf gesagt, glaube ich, ganz stimmig, ich brauche meinen Kopf zum Denken. Ja, der hat mit Grips Fußball gespielt. Sowas kommt ja selten vor. Oder relativ selten, das sind so Spielmacher. Gibt schon ab und zu mal. Andi Herzog war in Österreich einer. Aber der war natürlich ein Österreicher. Da hat auch mal Otto Rehhagel, der deutsche Trainer, zu dem gesagt, Herzl, du musst dir jetzt mal überlegen, willst Profi werden oder Österreicher bleiben? Das war eine klare Ansage. Herzl ist Österreicher geblieben. Ja? So, Alain Sutter war bei den Schweizern mal so ein denkender Fußballspieler, lange Haare, Vegetarier, vegan. Alain Sutter, genau, so spricht man richtig. Naja, also es gibt schon ab und zu mal solche, aber selten. Und keiner hat so einen Weg gemacht wie jetzt Franz Beckenbauer, der Kaiser. Naja, jedenfalls bei diesem Spiel, diesem Endspiel, da war er unantastbar natürlich, wie immer. Und die Reporter haben sich auf einen deutschen Verteidiger gestürzt, der hieß Guido Buchwald. Guido Buchwald war kein großer Fußballstar. Das war so ein hölzerner Verteidiger vom VfB Stuttgart, so ein Schwabe, deutscher Verteidiger, damals reingrätschend Zerstörer, hatte man die auch genannt. Ne? Die haben jetzt nicht viel von Fußball, die haben einfach die gegnerischen Stürmer blockiert. So einer war das. Und für den, der war auch kein großer Philosoph, muss man sagen. Da hat sich das Leben doch mehr in den Oberschenkeln abgespielt. Und jetzt stürzen sich die Reporter auf den nach dem Spiel, weil das war der Matchwinner. Der hatte nämlich gegen Diego Maradona zu spielen und Diego Maradona hat in dem Spiel keinen einzigen Stich gemacht. Das lag an Guido Buchwald. Der spielte Fußball von einem anderen Stern. So hat er vorher nie gespielt. Er hatte Gott sei Dank danach auch aufgehört. Das war das Gescheitste, was der je gemacht hat. Weil er hätte das nicht halten können, sicher. Und man hat ihn gefragt, wie hast du das dann fertiggebracht? Ja, also wie hat der Kaiser sie eingestellt, hat der höflichere Reporter gesagt. Gab es da Videoanalysen und so weiter? Und der Guido, der eben kein Philosoph war, hat gesagt, er hat das gar nicht gewusst, die längste Zeit, dass er gegen den spielen muss. Da haben die gesagt, ja, wie, was? Dann hat er gesagt, das war direkt vor dem Spiel. Da hat der Kaiser, der Franz, zu mir gesagt, die Argentinier, die haben einen super Fußballspieler, diesen Diego Maradona. Das hat der Guido aber auch schon gewusst. Und dann hat der Kaiser gesagt, aber wir haben einen Verteidiger, der ist besser. Da hat der Guido gesagt, wen? Und der Kaiser hat nur gesagt, dich. Und dann ist es losgegangen. Und dann hat der Diego Maradona, der Fußballgott der Welt und Argentiniens, nichts mehr auf die Reihe gekriegt, weil der Guido war immer dabei. Und der Diego war jetzt kein Mensch mit mangelndem Selbstbewusstsein, gar nicht. Der hat ein Tor auf dem Weg in das Finale mit der Hand geschlagen. Da hat man ihn drauf angesprochen, hat ihm die Bilder gezeigt und hat gesagt, ja, wo ist das Problem? Das war Gottes Hand. Also Diego war ein Selbstbewusster, ganz kleiner, aber sehr selbstbewusster. Und die Kleinen mandeln sich auch oft so auf, als die Welt auf sie hinaufschaut. Also da hat der Franz, könnte man sagen, der Kaiser, der hat dem sein Feld geliehen. Ja, der hat ihm direkt in dieser Hochspannung vor dem Weltmeisterschaftsendspiel hat der ihm sein Feld geliehen und hat gesagt, du bist besser. Dann war der besser. 90 Minuten lang war der besser als Diego Maradona. Und geschickterweise hat er danach aufgehört. Das war so eine Sternstunde, wo alles passt, wo die im Fluss waren, der Franz und er. Und das hat sich durchgesetzt. Also was ich sagen will, wir haben diese Causa Formalis auf allen möglichen Ebenen. Die können wir immer wieder finden. Umso mehr wir die Bedenken in unser Leben einbauen, umso mehr haben wir solche Sternstunden, zu denen ich ja immer raten würde.